Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Am Mikrofon ist Theo Schneider, hier mit einer Folge, deren Nummer ich noch nicht weiß. Und so recht weiß ich auch noch nicht, wie sie heißt. Hier also erstmal als Arbeitstitel: Überlass das Denken den Pferden, denn die haben größere Schwänze. Das ist nicht auf dem Mist meiner Pferdeäppel gewachsen, sondern ein Zitat aus dem Roman Hochzeitsvorbereitungen von Markus Braun. Und dieser Roman ist voll von schrägen Sätzen, so wie wir damals postpubertär und präadult die geliebt haben. Und Markus Braun ist diese Folge gewidmet. Nicht nur einem Roman, sondern wir nehmen den ganzen Autor in den Blick, oder besser gesagt nur den halben, den Prosa-Autor. Denn Markus Braun hat auch Theaterstücke geschrieben, doch dazu ein andermal. Lieber Markus, herzlich willkommen. Haben wir uns eigentlich schon mal gesehen? Ja, ein-, zweimal, glaube ich, bei
SWR-Gelegenheiten. Ja, wir haben uns im Südwestfunk gesehen, aber herzlichen Dank für die Einladung nach Kaiserslautern.
Für mich ist Markus Braun, er schreibt sich übrigens mit C, falls Sie googeln, für mich ist Markus Braun einer der faszinierendsten Autoren des Landes. Ich bin ein absoluter Fan von seinen Romanen. Später mehr und ausführlicher zu ihm und zu seinem Schreiben. Zunächst aber zum letzten Buddha. Der letzte Buddha, so ist der Titel, der auch als dein letzter, also dein jüngster Roman erschienen ist, obwohl er auch schon wieder 7 oder 8 Jahre alt ist. Erschienen bei Hansa Berlin. Und wie alle deine Bücher eher eine Kurzstreckenprosa von schlanken 190 oder 200 Seiten. Er beginnt so.
1. Einen Monat brachte der 11. Panchen Lama in Einsamkeit in einer Hütte auf einem Bergrücken über der Stadt zu. Er hatte gerade sein 21. Jahr beendet. Die Gipfel in der Ferne waren mit ewigem Eis bedeckt. Im Eis spiegelten sich der Himmel, es spiegelten sich die Sonne und die Wolken, es spiegelte sich der Mond. Im Spiegel war der Widerschein der Dinge und auch der Widerschein des Nichts. Ausgeblichene Gebetsfahnen flatterten im Wind, in der Hütte roch es säuerlich nach verschüttetem Buttertee. Man hatte ihm Brot gebacken, das nicht schimmelte. Nach einer Woche sah er davon ab, sich Zampa zuzubereiten. Nach 2 Wochen trank er nicht einmal mehr Tee, sondern beschränkte sich auf Wasser, in das er das nunmehr knochenharte Brot eintauchte. Die einzigen Lebewesen, die er zu Gesicht bekam, waren Insekten, Krähen oder Wesen, die nicht Krähen waren, aber wie Krähen aussahen. Und die unvermeidlichen Sicherheitsbeamten weit weg, die in ihrer Manie, sich unsichtbar zu machen, besonders auffielen. Die Tage unterschieden sich nicht, die Tage sollten sich nicht unterscheiden. Die Nächte hinterließen ihn mit Träumen, die im Moment des Aufwachens noch klar und nacherzählbar schienen, aber eine Sekunde später verloren gingen. Er wog viele Steine in seine Hand. Er brachte sie nicht zum Schweben, sie waren so schwer, wie es ihnen zukam. Nur in sich fand er, der 11. Panchen Lama, keine Eigenschaft. Er sah die Berge, sie schliefen, und wenn er schlief, sahen sie ihn an. Er sprach nicht, er meditierte, er zweifelte daran, ein Mönch zu sein, jemals einer gewesen zu sein. Er hatte Angst vor seiner eigenen Stimme, die er seit 3 Wochen nicht gehört hatte. Am 23. Tag sagte er ein Wort zu einem Stein. So etwas hatte es schon gegeben, das wusste er, wusste, was passieren würde. Der Stein sagte auch ein Wort, Stein. Er hatte das Gefühl, dass sein Kopf voll schwerem, nassem Sand war. Wie in einer Geste der Verzweiflung erstarrt, streckte der Baum vor der Hütte seine kahlen Zweige in den Himmel. Er war sich sicher, dass dieser Baum zu Beginn seines Aufenthaltes nicht dort gestanden hatte. Aber an die Gebetsfahnen erinnerte er sich. Es gab einen Bach in 20 Minuten Entfernung, zu dem ging er manchmal und wusch sich im eiskalten Wasser. Es gab einen von Pilgern errichteten Steinhaufen, den besuchte er täglich. Er trug Steine ab und häufte sie wieder übereinander. Dann trug er sie wieder ab und errichtete den Steinhaufen von neuem. Er wusste, dass man ihn beobachtete. Er erwartete die Dämonen, sie kamen nicht. Manchmal kam der Schlaf wie ein Anfall. Dann wieder war er wach, ohne sich daran erinnern, eingeschlafen zu sein oder überhaupt geschlafen zu haben. Er zählte von Beginn an die Tage. Er legte für jeden Tag einen Stein auf eine kleine Mauer, aber kurz nachdem er das getan hatte, wusste er nicht mehr, ob er es an diesem Tag oder am vorherigen getan hatte. Er erinnerte sich auch nicht mehr an die Zahl, deren, sich sicher zu sein, er gestern noch geglaubt hatte. 13 Tage, 14 Tage, 21 Tage, Der Neubau der großen Festung thronte über den Hütten und Häusern, als wäre er immer schon da gewesen. Oder als hätten tektonische Verschiebungen die Festung aus dem Fels an die Erdoberfläche gedrückt, wo sie nun die Herrschaft über die ockerfarbenen Häuser und Hütten im alten Teil und die höheren stahlgrauen Bauten des neueren Teils der Stadt behauptete. 3 Tage vor dem Ende seiner Klausur regnete es. Am nächsten Morgen war das Wasser des Baches blutrot. Es ließ ihn unbewegt. Es war Blut, mit dem er sich wusch. Er lächelte. Jedenfalls glaubte er das. Es gab keinen Beweis. 28 Tage. Er trat ins Freie. Geier kreisten hoch über der Hütte, er zählte sie, 1, 2, 3, 4, 5, blickte zu Boden, hatte die Zahl vergessen. Kannten sie den Geschmack von Menschenfleisch? Er sah in den Himmel und sagte du. Die Vögel waren verschwunden. Er urinierte, ohne sein Glied dabei zu berühren. Die Mönche kamen, sie sangen. Er kannte das Mantra nicht. Sie kamen mit geschmortem Hammelfleisch und einer Kanne Bier. Er hatte das Gefühl, noch nie einen Menschen gesehen zu haben. Er trank das Bier und aß den Hammel mit den Fingern, kalte Augen von Fett auf der Brühe, die er an seinem Gaumen mit der Zunge zerdrückte, ließ sich zurück in die Stadt, das Kloster führen, bekam Magenschmerzen, schlief irgendwann ein. Er hatte einen Albtraum, in dem er seinen toten Eltern mit einem kleinen stumpfen Messer das Fleisch von den Knochen der Beine schnitt.
Setting des letzten Buddhas, also der Inhalt der Synopsis. Schauplätze sind Tibet und USA. Ein Teil, glaube ich, auch mal in Indien kurz, ja, da, wo der derzeitige Dalai Lama lebt. Der historische Hintergrund ist natürlich der Konflikt China-Tibet. China, das kommunistische China, hat ja Tibet imperialisiert, muss man sagen. Und was stattfindet, ist mit Sicherheit eine politische, aber auch eben eine kulturelle Unterdrückung und eine Unterdrückung oder Einkastelung und strenge Überwachung der Religion. Was ist ein Panchen Lama? Das ist ein Stellvertreter vom Dalai Lama, oder?
Quasi eine parallele Figur zum Dalai Lama, der zweitwichtigste Würdenträger im tibetischen Buddhismus. Und die Chinesen haben ihn seinerzeit als der Dalai Lama, der beruft quasi, der erkennt die Reinkarnation des Panchen Lama in dieser...
Der aber im indischen Exil lebt.
Genau.
Ja, und nicht selbst Mönche ausgucken kann.
Genau, aber der hatte einen Jungen proklamiert und erkannt und die Chinesen haben diesen Jungen verschwinden lassen.
Der taucht dann später in den USA auf.
Genau.
Und als er da auftaucht, ist der bereits 19 Jahre, surft mit Leidenschaft ein Baywatch-Boy, der alles andere als spirituell ist, einfach so wie die Jugendlichen in diesem Alter, in dieser Zeit, an diesem Ort der Welt, an der Westküste sind. Und muss sich nun mit der Tatsache oder dem Verlangen anfreunden, dass er eigentlich ganz woanders herkommt und ganz woanders hingehört, nämlich in die tibetische Religion und dort ein hoher, der zweithöchste Würdenträger sein soll. Es gibt aber dann noch einen Panchen Lama, den die Chinesen geschickterweise, klugerweise installiert haben, ja. Und der lebt in Tibet und spielt da seine Rolle etwas seltsam als Panchen Lama, indem er nämlich in die kommunistische Partei eintritt und überhaupt seltsame politisch-kulturelle Ideen hat, die der Dalai Lama sicher nicht gehabt hätte.
Ja, das ist ja auch eine Fiktionalisierung. Also diesen von den Chinesen intronisierten Panchen Lama gibt es tatsächlich, aber der verhält sich natürlich sehr regimetreu, anders als der Panchen Lama in meinem Buch, ja.
Was hat dich zu diesem Thema gebracht? Bist du buddhistisch angeturnt oder
überhaupt nicht.
Die Möglichkeit der Konstellation, die Schrägheit der Konstellationen, was das an Spielmöglichkeiten mit sich bringen kann?
Ja, ich denke, das war diese Geschichte des verschwundenen Jungen, die mich total fasziniert hat und wo ich dachte, das gibt's doch nicht. Die lassen den verschwinden und der ist seit 25 Jahren, mittlerweile noch viel länger, verschwunden und setzen jemand anderen an seine Stelle sozusagen. Also das hat bestimmt auch meinen Katholizismus getriggert. Jesus wurde ja auch quasi von Herodes verfolgt, Ja, irgendwie war das die Initialzündung. Und dann dachte ich, ja, das bietet eigentlich große Möglichkeiten, diese ganze Biografie zu fiktionalisieren. Also wo kann man ihn jetzt wieder auftauchen lassen? Und dann gleichzeitig habe ich gesehen, dass der chinesische Panchen Lama eigentlich auch eine interessante Figur ist. Und ich dachte, na gut, lassen wir die beiden mal irgendwie aufeinander los und drehen wir dieses ganze politische, stellen wir das mal vom Kopf auf die Füße sozusagen oder umgekehrt.
Markus Klauer, der Literaturfachmann der Rheinpfalz, im Rheinpfalz-Feuilleton, und er schreibt auch für Zeit Online, hat darüber geschrieben, über die Sprache, über den Stil, minimalistisch, meditativ, lakonisch, leichthändig, würde ich alles sofort unterstreichen. Auch wenn etwas weniger als früher im ersten Roman, da kommen wir noch drauf, als in Delhi, hat keine oder kaum Karlauer. Karlauer in der Literatur, ich liebe sie heiß, ist für mich halt etwas unbedingt Positives. Er ist ernster, er ist weniger verspielt als die anderen Romane. Knapper in der Kritik, aber auch zupackender, zuschlagender. Weiß nicht, stimmst du mir dazu mit dem, was ich da vor mich hin...
Ja, ich glaube schon. Also ja, die früheren Bücher haben auch zum Teil einen ironischen oder einen anderen Tonfall auch als der letzte Buddha auf jeden Fall. Ja.
Der ist ernster. Ja. Lies doch mal, ich weiß nicht mehr, Seite 156 oder 157 oder 161 bis 163. Da habe ich, glaube ich, eine Stelle vorgeschlagen, die ja kurz, knapp, knallhart eben auch dieses Verhältnis zwischen Tibet und China charakterisiert. Also solche knallhart trockenen politischen Stellungnahmen sozusagen, auch wenn sie, das ist der Erzähler, der das erzählt, also vielleicht identisch mit dem Autor. Das gab es in den früheren Büchern nicht.
Kapitel 26. Nachdem Jonathan gegangen war, stand der Dalai Lama lange da und drückte seine Stirn gegen die kühle Fensterscheibe. Er mochte diese Stadt mit ihren Seelöwen, die an Land kamen, um die Touristen mit ihrem Anblick zu füttern, mit ihrer stolzen homosexuellen Community, deren Mitglieder danach trachteten, den Mainstream in allen Belangen zu übertrumpfen. Sei es im Ausleben und der Zurschaustellung von Leidenschaften, in der ehrgeizigen Aufzucht von Kindern oder der Religionsausübung. Er war nach wie vor sehr müde. Der Tee hatte keine Wirkung mehr entfalten können. In der Scheibe sah er sein geschwollenes Auge und sah die Dämmerung aufziehen und den Tag weichen. Er blickte in Richtung Tibet. Zwischen ihm und Tibet lag nicht nur der Pazifik, sondern auch China mit seinen Hunderten von Millionen Chinesen. Er würde Tibet nicht mehr erreichen. Er war wie Moses. Er erinnerte sich an einen alten Bibelfilm aus den 50er Jahren. Charlton Heston teilte das Rote Meer mit seinem hoch erhobenen Stab. Moses führt sein Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft. Der neue Pharao saß in Peking und wechselte nun alle 8 Jahre die Maske. 5 Pharaonen hatte er erlebt. Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao, Xi Jinping. Es war wie ein grauenhaftes Mantra. Die Chinesen hatten ihr Staatswesen perfektioniert. Führerkult, Paramilitarismus, eine Politik des Spektakels, Vermischung von Partei und Staat, Oberklassenherrschaft. Sie hatten dem Faschismus die Krone aufgesetzt, indem sie es tatsächlich schafften, unblutige Führerwechsel zu vollziehen. Das war einzigartig in der Geschichte. Sie schienen wirklich mehr und mehr unschlagbar und traten dementsprechend auf. In Nordkorea hielten sie sich einen irren Hofnarren und behaupteten, nichts mit ihm zu tun zu haben. Dereinst würden sie in letzter Sekunde die Welt vor ihm retten und dann wäre ihr Machtanspruch ohne Beispiel. Ein kleines, verlorenes Volk mit einem blinden Führer spielte in einem solchen Zusammenhang keine Rolle mehr.
Das Buch ist vor 8 Jahren erschienen. Warum diese lange Romanpause, muss ich sagen? Ich weiß ja nicht, was du alles in diesen 8 Jahren gemacht hast.
Ich bin sehr langsam, leider, muss ich sagen. Also es ist keine selbstgewählte Pause, sondern ich bin tatsächlich nicht fertig geworden mit irgendwas. Also vielleicht kommen wir ja noch später auf den neuen Roman.
Der für den Köppenpreis schreibt, ist Katzenmachen, sagt man in der Pfalz und vielleicht auch an der Mosel. Ja, ein Roman nach dem anderen fast in jährlichem oder zweijährigem Abstand. Du weißt, von wem ich rede.
Ja, Christoph, ja.
Christoph Peters.
Ja, da sind wir uns nicht ähnlich.
Genau. Auch schon 3-mal zu Gast war. Warum schreibst du langsam? Dumme Frage.
Ich würde gerne schneller schreiben, aber es okay. tatsächlich brauche ich sehr lange, um die Texte zu entwickeln, ja.
2007 erschien dein Roman, der vorletzte, mit dem Titel Armor, nochmal A-R-M-O-R, Armor, nicht Amor, bei Suhrkamp. 185 Seiten, auch wieder Kurzstrecke für einen Roman. Der Titel Armor, Armierung fällt mir dazu ein, aber uns fällt natürlich auch Amor ein. Die Verwechslung liegt ganz nah, nur ein R weit entfernt. Auf Englisch heißt das Rüstung Harnisch, auf Bretonisch Meer. Wo kommt dieser seltsame Titel her?
Ja, das ist das bretonische Land am Meer.
Und befestigtes Land, ja, auch, ja.
Genau. Das spielt in Somalo oder um Somalo herum. Und der Titel stand eigentlich von Anfang an irgendwie als rätselhaftes Wort, wo sich ja fragt, was? Druckfehler oder wissen ja. Die bei Suhrkamp nicht, wie man Amor schreibt? Oder?
Es gibt einen Satz in dem Roman, der lautet: In einer ihrer frühesten Erinnerungen balanciert Isabel völlig allein und glücklich über eine Brandmauer im Meer. Das wäre Armor, ja. Und dann steht das Wort auch für, ja, eine innere Brandmauer, denn das ist ja eine Fantasie. Mitten im Meer gibt es keine Brandmauern oder könnte es nur geben, wenn es versunkene Städte gäbe, die damals schon Brandmauern gehabt hätten, seitdem sie versunken sind. Die Geschichte, die Handlung, der ganze Roman erinnert nicht nur mich, sondern wohl alle Rezensenten, ja, an französische Filme, an Godard, an Chabrol, an das, was so die 70er, vor allen Dingen auch in den 80er Jahren aus dem französischen Kino kam, an Nouvelle Vague. Er ist ungeheuer filmisch und so halbwegs impressionistisch und flirrend filmisch, wie die Filme waren, die da von der Nouvelle Vague in den 70er, 80er Jahren eben herausgekommen sind. Aber eben auch Chabrol zum Beispiel liegt da nahe in seiner Lust, eben auch böse, sarkastisch zu sein. Das Setting besteht darin, es gibt zwei Paare plus ein Mädchen, wie alt ist die, 12, 15, irgendwas so in dem Alter. Diese beiden Paare sind folgende. Das eine Paar ist ein junges Paar, Anfang, Mitte 20, irgendwas so in der Gegend. Die sind sehr verliebt und die machen da zusammen in ihrem Auto eine Reise, haben einen nicht sehr folgenreichen Autounfall, also das Auto muss repariert werden, und landen dabei bei einem anderen Paar, bei dem sie ein paar Tage übernachten können, weil sie von denen eingeladen werden. Und dieses andere Paar besteht aus einem ca. 50-jährigen Architekten oder auch Immobilien, ich weiß es gar nicht, Unternehmer, oder er macht beides, ja, und dessen entschieden jüngerer Freundin, die einmal die Freundin des Sohnes des Architekten war, der verstorben ist, ertrunken ist. Wir bleiben immer am Meer, wir sind oft am Meer, im Meer, am Strand auch. Daher eben auch der Titel, Isabel und Jacques heißen die beiden. Und dann gibt es noch ein Mädchen, das zu der Autowerkstatt gehört, wo der Wagen repariert wird, das offenbar neugierig ist auf die Hauptperson, auf Fabien. Ja, von Anfang an, das fällt natürlich sofort auf, schon in den ersten ein, zwei Seiten wird da mit Suspense-Elementen gearbeitet, aber nicht straight, nicht ganz konsequent, sondern eher so als fragmentarischen, spielerischen Einsprengseln. Und von Anfang an ist da aber eine etwas unheimliche Atmosphäre da. Also der Erzähler deutet ganz klar an, das geht nicht gut, was da gerade stattfindet. Das können die Filme ja auch wunderbar, aber anders, du musst es mit Sprache machen. einverstanden mit ihm, was ich gesagt habe? Ergänzung?
100%.
Okay. Ja, dann liest doch auch da mal was draus, Seite 16 bis 19. Es ist nur ein Vorschlag, kein Diktat.
Isabel warf die Zigaretten auf den Beifahrersitz und schloss die Tür. Der Wagen hob sich langsam in die Höhe, beherrschte seit 30 Jahren die Kunst der Levitation. Die Hydraulikschläuche spielten mit. Isabel sah in den Rückspiegel, die Vorderräder treten durch, sie nahm den Fuß vom Gas, den mit den Klöckchen und rollte langsam der Tankstellenausfahrt zu. Kurz darauf öffnete Kate die fünfte oder sechste Dose Cola Light. Sie mochte den leicht zimtigen Geschmack, sie mochte nicht die Vorstellung, dass in einer gewöhnlichen Dose Cola 12 Würfel Zucker gelöst waren. Und krebserregend war schließlich alles, wenn man lange genug darüber nachdachte oder die entsprechenden Tierversuche anstellte. Noch weit, kommt drauf an, wo wir hinwollen. Kates Mutter hatte sie angestachelt, ins Finisterre zu fahren. Sie sollten ihr ein besonderes Brunnenwasser mitbringen, das ihr hoffentlich ein glücklicheres Händchen bei der Wahl ihrer Liebhaber bescheren würde. Vivienne in einem grünen Kleid, ein zu rotes Getränk in der zu hoch erhobenen Hand. Sie versuchte immer so zu wirken wie die verführerische Frau in einer Komödie mit Cary Grant. Solche Männer gab es heutzutage nicht mehr, teilte sie Fabien vorwurfsvoll mit. Und wenn sie sehr betrunken war, sagte sie, auch Jungfrauen gäbe es nicht mehr. Mädchen, die bluten, bevor sie bluten, das ja. Was soll man dazu sagen als junger Mann? Am besten, man schenkte der Dame des Hauses noch einen ein. Kate studierte das Fernsehprogramm. Unter anderem würden sie folgende Filme verpassen. In der Gewalt der Unterirdischen, USA 1975. Der vierte Weltkrieg hat die Erdoberfläche verwüstet. Vic und der sprechende Hund Blot stoßen auf eine unterirdische Siedlung und geraten dort in Lebensgefahr. Und Außer Kontrolle, Frankreich 1997. Das Stimulationsgerät ist in die Hände des machtgierigen Anwalts Primstone geraten. Er verführt damit seine Kollegin Victoria. Dabei überschätzt Primstone seine physischen Kräfte und segnet das Zeitliche. Hörte sich eigentlich gut an. Es war dunkel und sie waren allein auf der Straße. Fabien wollte gerade etwas über einen bedenklichen Cola-Konsum sagen, aber dazu kam es nicht mehr. Er hätte davon gesprochen, dass die Coca-Cola-Kompanie in Indien Dorfbrunnen und Quellen erwarb, um dann als Monopolist das Wasser zu Preisen zu verkaufen, die erste Einheimische dazu gebracht hatten, sich aus Protest zu verbrennen. Die Frontscheibe splitterte auf der ganzen Fläche. Fabien machte eine Vollbremsung und in derselben Sekunde rammten sie den Hang neben der Straße. Ein Moment lang saßen sie ganz still, bis das Echo des Schrecks in ihnen verklungen war, der Kopf ein leerer Brutkasten. Langsam wurde die Temperatur hochgefahren, immerhin war man nicht tot. Kate, die irgendwie die Einstellung mitbekommen hatte, dass alle Situationen im Leben gleich schrecklich seien und dass alles, was ihr passierte, schon einen Sinn habe. Es kann sein, dass dein Genick gebrochen ist, du merkst es bloß nicht, erst wenn du dich bewegst oder versuchst, dich zu bewegen. Dann kommt es dir vor, als würdest du plötzlich in 1000 Einzelteile zerfallen, dabei bewegst du dich nicht. Keinen Millimeter. Scheiße, sagte Fabien, er rührte sich nicht. Das Einzige, was du noch tun kannst, ist mit den Augen rollen. Was war das überhaupt? Keine Ahnung. Alles in Ordnung? Sei nicht albern. Kate öffnete die Tür. Fabien versuchte, den Wagen zu starten. Erfolglos. Dafür gibt es überhaupt keinen Grund. Fabien erinnerte sich daran, dass bei einem Atombombenabwurf die Elektrik versagte. Jedenfalls hatte er das im Kino so erfahren. Aber dieser Fall lag wohl nicht vor. Sie stiegen aus. Kate wischte sich zwei Tränen aus den Augen, sie hockte sich hin, um zu pinkeln. Fabien betrachtete sie und atmete tief durch, die leichte Euphorie nach einem überstandenen Unglück. Kein Wagen weit und breit, bloß Stille und Kate. Irgendwo hatte Fabien gelesen, es gäbe nichts Ermutigenderes im Leben, als dem kräftigen, gesunden Strahl eines jungen Mädchens zu lauschen. Fabien öffnete die Motorhaube, sah sich den Motor an, hätte genauso gut gleich in den Sternenhimmel blicken können, wackelte an den Batteriekabeln, das schadete immerhin nicht. Kate angelte im Kofferraum nach einem Abschleppseil und warf die Schlafsäcke auf den Rücksitz. Ein paar Insekten rieben höhnisch ihre Chitinpanzer aneinander. Und weil Fabien sich immer mal wieder versuchte, das Rauchen abzugewöhnen, hatte er nicht mal Zigaretten dabei. Während er das Handschuhfach nach einem Schokoladenriegel durchsuchte, von dem aber nur noch der aufgerissene Plastiksarg existierte, stoppte Kate den ersten Wagen, der sich blicken ließ.
Ja, auch hier wieder stärker, finde ich, einen Touch als beim letzten Buddha, dass ungewisse Auslassungen, Unklarheiten vor allen Dingen, das ist beim letzten Buddha eher weniger der Fall. Die Unklarheit, ob etwas nun in der Realität, also in der Realität des Romans stattfindet oder im Kopf der Personen. Das wird nie markiert. Also
ja,
das fügst du bruchlos aneinander und auch ineinander, so dass das dazu führt, dass ich zumindest und vermutlich die anderen Leser auch das zweimal oder sogar dreimal lesen müssen, bis sie schnallen, was denn in der Realität des Romans da für die Figuren der Fall ist oder was sie sich nur erträumen oder vorstellen oder wünschen, weil du nicht ankündigst, die Person XY dachte oder wünschte sich oder träumte das, sondern das wird da einfach zusammengebaut. Das ist ein Kennzeichen von
ja,
dir.
Ja, das würde ich ja jetzt nicht mehr so machen.
Warum nicht? Ich fand das, es hat was. Aber es ist eine Zumutung natürlich.
Ist eine Zumutung, ist,
für die Leser. Eine Zumutung im positiven Sinn. Sie sind schwer gefordert beim Lesen. Und das kann man nicht runterreißen. Dann kriegt man einen ungefähren Eindruck, aber versteht nicht, was wirklich passiert. Bist du rücksichtsvoller geworden oder brauchst du mehr Geld jetzt? Das ist klar, dass ich das andere, weil es einfacher, bekömmlicher, konsumierbarer im durchaus richtigen Sinne ist, als dieses Ineinanderschneiden von...
Also ich denke, beim Buddha ist ja eine Art Politthriller und der gehorcht natürlich gewissen Regeln. Da ist eine gewisse Eindeutigkeit auch erforderlich gewesen, weil bei Amor habe ich es natürlich auf die Spitze getrieben mit den Ebenen und den Realitäten, weil es wirklich wie ein Film gedacht ist. Und natürlich beim Film sieht man ja, ist man ja darauf angewiesen, was der Regisseur einem zeigt. Und alles hat erstmal die gleiche Realitätsebene als Bild sozusagen. Und das passiert halt im Roman auch so.
Es ist auch immer so eine geladene Atmosphäre. Ich habe als Bilder im Kopf zum Beispiel die Romy Schneider mit dem Alain Delon, das Schwimmbad, zum Beispiel. Da vibriert die Luft und dafür sorgst du auch immer in den Szenen, in einem großen Teil von diesen Romanen. Es ist immer sowas am Zittern. Ja, man weiß nicht, was es ist. Ist die Luft oder ist es die Angst der Personen? Ja, was?
Ja, es ist tatsächlich auch an diesen Film der 70er, frühen 80er Jahre.
Alle deine Bücher sind filmisch, aber Amor ist das Filmischste. Warum schreibst du dann Romane und machst keine Filme? Oder da muss man natürlich irgendwie und schon früh, glaube ich, auf diese Schiene geraten. Dann wäre die Frage, warum schreibst du Romane und keine Drehbücher?
Weil ich,
warst du niemals in Versuchung,
doch,
Drehbücher zu schreiben?
Natürlich. Doch, das habe ich, als ich jung war, habe ich darüber natürlich nachgedacht. Und man müsste es, glaube ich, selber machen, ne? Als Regisseur oder so. Es hat sich nicht so ergeben, ne?
Als Geschichten- und Bilderhersteller so besetzt und so besessen, dass du nur Autorenfilme sein möchtest oder sein könntest und nicht ertragen würdest als Drehbuchautor, wenn ein Regisseur dann mit diesem Drehbuch Bilder herstellt, die vorher nicht in deinem Kopf waren.
Das würde ich schon ertragen. Also tatsächlich gab es an dem Roman zweimal Verfilmungsinteresse, okay. Aber es ist dann immer irgendwie gescheitert, weil denen die Geschichte nicht eindeutig genug war. Ne? Also
welche Romane waren
das? Das war Amor, genau. Also
okay,
um Amor ging es.
Und du warst nicht bereit,
eine doch, natürlich. Klar, ich war zu allem bereit, natürlich. Okay. Aber letzten Endes, also es fanden sich Regisseure, aber die haben keine Produzenten gefunden, sozusagen.
Okay.
Ne?
Okay.
Also das waren halt.
Ja, weil.
Es war halt nicht Chabrol oder so.
Vermutlich genau, die Produzenten gesagt haben, ja, die Filme gibt's, die Nouvelle Vague, die gab es schon. Und
ja, genau. Also die haben sich auch gefragt, warum spielt das in Frankreich, ne? Produzenten haben dann gesagt, ja, kann man nichts an der Nordsee machen oder so, ne? So, aber das ist natürlich das spezielle Setting ist natürlich das halbe Buch sozusagen.
Ja, klar.
Aber mit solchen Ansprüchen ist man dann konfrontiert und da.
Wie kommt das Filmische in deine Bücher? Bist du schon immer und von frühester Jugend an ein Filmgucker?
Ja, absolut. Ja, also eigentlich, bevor ich gelesen habe, habe ich ganz, ganz viele Filme geguckt. Also ich habe eigentlich erst mit, glaube ich, 16 oder 17 richtig angefangen zu lesen. War mit 16 wahrscheinlich. Aber da hatte ich schon 1 Million Filme geguckt.
Was sind deine Lieblingsfilme? Was sind deine?
Das sind, da hattest du eben schon die richtige Zeit getroffen. Der frühe Departieu, Alain Delon, Romy Schneider, so die 70er Jahre. Und dann muss man aber auch sagen, dann die 90er Jahre, ne? Hollywood-Kino der 90er Jahre auch. Tarantino.
Ja, klar.
Ja.
Nimmst du dir dann vor, bleib mal, dann mal beim Beispiel Armor, dass du sagst, ich will jetzt einen Roman schreiben, der wie ein Film funktioniert, der davon durchdrängt ist praktisch? Oder ist das etwas, was entsteht beim Schreiben?
Nee, da hatte ich auch tatsächlich überlegt, ob ich nicht als Drehbuch das schreibe vorab. Und dann habe ich gedacht, okay, aber du bist nun mal Romanautor, jetzt probier das mal, wie das wird, wenn du das als Buch schreibst. Ob dann ein Film noch später draus wird, kann man ja immer noch schauen. Und natürlich hat sich der Stoff dann anders entwickelt, als wenn man ihn wirklich als Film geschrieben hätte.
Klar,
ne?
Klar. Es gibt einen wunderschönen Satz darin, es gibt viele wunderschöne Sätze darin, aber der ist ein Beispiel für die Strangeheit, bizarr führt mich schon fast so ein bisschen auf Abwägen, wenn ich sage, für die bizarre Poesie, die du produzierst und die alle deine Bücher oder fast alle deine Bücher begleitet, für die ungewöhnliche, abgelegene. Der Satz in dem Buch in Amor, den ich mir rausgeschrieben habe hier, der heißt: Überall auf der Welt ertranken Menschen. Die Meere sind voll von ertrunkenen Menschen und ohne die ganzen Toten im Wasser säßen die Schiffe im Hafen auf Grund. Deine Romane sind voll von solchen schrägen, natürlich nicht stimmigen, und als Fantasie, als Sinnbild, als Poesie, als poetisches Bild dann doch wieder ungeheuer stimmigen, aber eben auch verblüffenden und vollkommen überraschenden und abgetreten Bildern, also was dir gelingt, und das ist eine der Qualitäten, die mich an deinem Schreiben faszinieren, diese Verbindung von abgedreht eigentlich und trotzdem oder im gleichen Bild ungeheuer poetisch stimmig.
Dankeschön.
Ja, da sagst du sonst nichts. Ja, dann liest doch vielleicht noch, das Filmische. Im Amor selbst, im Buch selbst, gibt es natürlich massenhaft Stellen, die über Film reden, die über das Kino reden.
Arnaud hat dieses Licht geliebt. Mich erinnert das bloß daran, dass wir sterben müssen. Ein wolkenloser Himmel, der Mond. Jeder liebt das, sagte Isabel, jeder, der ein Herz hat. Du kannst mich mit nichts verletzen, das ich nicht schon kenne, sagte Jack und richtete sich auf, etwas mühsam. Er hatte sich beim Tennis die Schulter gezerrt. Auch Isabel wusste mit diesem Satz nichts anzufangen. Du siehst alt aus, Jack, sagte sie. Schon seit wir uns kennen, dachte Jack. Du meinst, es ist Zeit zu gehen? Ja, für mich. Madame wollen selbstständig werden? Stell dir vor, ich gehe schlafen, sagte Isabel. Rede mit mir, sagte Jack. Ist das nicht ein Filmtitel, dachte Isabel, irgendein anstrengender Spanier? Warum soll ich mit dir reden? Du machst, was du willst, und ab jetzt mache ich das auch. Das hast du schon gemacht, solange du denken kannst. Wahrscheinlich schon davor, dachte Jack. Und wie soll das aussehen? Isabel lächelte. Ich lasse dich nicht hier weg, sagte Jack, beeindruckend. Sprich in ganzen Sätzen, dachte Jack, und mach dich nicht über mich lustig, dafür gibt es keinen Grund. Du bekommst keinen Cent von mir. Ich weiß, du bist ein vorsichtiges Monster. Sie setzte sich zu ihm. Meinst du, er sieht uns zu? Fragte Isabel. Er dachte daran, ihr den Hals umzudrehen. Ausfringen käme dem gedachten Vorgang wohl näher. Ich versuche nicht an ihn zu denken. Deshalb sitzt er hier, dachte Isabel. Aber ich denke an ihn jeden Tag. Wir sprechen sogar miteinander. Das ist mir nicht gegeben, sagte Jack. Ich weiß, er meldet sich nicht bei dir. Du bist krank. Aber das kann ja nicht ein Leben lang die Replik auf einen zu deutlichen Satz sein. Nicht nur das, sagte Isabel. Erstaunlich, dass jemand wie du dafür noch das geringste Gespür hat. Isabel, du bist ein krankes Mädchen, ein sehr krankes Mädchen, und das weißt du auch. Wer eine sehr junge Frau heiratet, braucht auf jeden Fall einen Anwalt. Du hast so viel Unheil über mein Haus gebracht, etwas in dieser Art spukte in Jacks Kopf herum, er fand aber keine adäquate Formulierung, die er nicht selbst zum Lachen gefunden hätte. Ein bitteres Lachen, ein Lachen, bei dem einem das Lachen verging, auch nicht gut, dachte Jack. Isabel stand auf. Warum konnten die Frauen die Dinge nicht lassen, wie sie waren? Überall mussten sie Veränderungen vornehmen, Spuren hinterlassen, Lippenstift am Glas, ein absichtlich zurückgelassener Haargummi an verräterischer Stelle, klaffende Türen nach unnötigen Auftritten. Die Tür, sagte Jack. Isabel schloss die Tür.
Mal weg von den Romanen, von den konkreten Romanen und zum Auto hin, Markus Braun, wer ist Markus Braun? Oder solche Frage zurückziehen, weil zu schwierig.
Konkreter.
Also, dann machen wir es doch ganz konkret und erzählen einfach mal die Vita. Du bist 1971 in Bulay geboren, komischer Name. Es liegt an der Mosel,
ja.
Zell, Trappen-Trarbach da in der Kante. Du hast Abitur in Wittlich gemacht, das ist die nächstgelegene Kleinstadt oder
ja,
Mittelstadt.
Genau.
In Mainz hast du dann und in Berlin studiert Germanistik und Philosophie. Was waren da deine Lieblingsthemen beim Studium? Hat das dein Schreiben beeinflusst?
Ja, bestimmt. Ich hatte einen sehr guten Professor, da habe ich mich viel mit Ben auseinandergesetzt früher. Und formale Logik fand ich auch in der Philosophie ganz spannend. Aber ich habe gar nicht zu Ende studiert, von daher.
Okay, warum nicht? Ist dir das Schreiben dann dazwischen?
Ja, genau. Also damals dachte ich, das sei nicht vereinbar. Also ich habe dann den ersten Roman geschrieben, Delhi, und sobald ich einen Vertrag hatte, habe ich das Studium geschmissen.
Okay.
Was ich im Nachhinein vielleicht nicht wieder so gemacht hätte, aber...
Was hat dich in der Philosophie interessiert? Wie viele Semester hast du dann überhaupt studiert?
10 Semester,
ja. Hat das Studium einen Einfluss aufs Schreiben gehabt? Oder das Schreiben hat eher einen Einfluss aufs Studium gehabt, indem du das Studium dann hast bleiben lassen?
Ja, so rum würde ich es auch eher formulieren, ja.
Was hast du als Jugendlicher eigentlich gelesen, so zwischen, naja, sagen wir mal ab 12, 13, 14,
ja,
15?
Ich habe ja relativ spät angefangen zu lesen, aber angefangen habe ich dann, glaube ich, mit Dumas und Jules Verne.
Und
zwei Franzosen zufällig auch.
Und dann die Franzosen, Camus und...
Genau, dann Camus auf jeden
Sartre
Fall.
Und
Camus,
was,
Sartre, Heine, dann relativ viel, Büchner natürlich.
Wann hast du angefangen, wie hast du angefangen zu schreiben?
Eigentlich also schon zu Schulzeiten.
Liebesgedichte auf die Mädels?
Nee, ich wollte direkt einen Roman schreiben, ich war direkt größenwahnsinnig. Und dachte,
und
ich muss
du hast ihn, auf wie viele Seiten hast du es da?
Ich habe es auf 100 gebracht hier.
Ui.
Das ist der Überrest davon, das sind 50 Seiten, die sind auch irgendwann mal erschienen.
Olem,
ja, das war,
was heißt das?
Das ist eine Figur aus dem Roman, also quasi ein missverstandenes Olem von zu Olems Zeiten.
Ja. Und der ist sogar... erschienen.
Oder? Ja, der Rest quasi, ich habe das dann zum Fragment zusammengestückelt und der ist dann mal, das ist dann mal erschienen, ja.
Und wie ging es dann weiter? Also wie alt warst du
da? Da war ich ja so Abitur, 19 oder so. Und dann habe ich weitergeschrieben, dann habe ich einen Roman geschrieben, der wurde nicht veröffentlicht und dann habe ich den zweiten Roman geschrieben und mit dem habe ich dann Verlag gefunden. Danach wurde auch der erste Roman veröffentlicht, ja.
Und dieser erste veröffentlichte Roman, also abgesehen von diesem Fragment,
ja,
heißt Delhi.
Genau.
Das ist der schwierigste, der experimentellste. Ich habe Probleme gehabt, ihn zu verstehen. Ich habe also einfach nicht geschnallt, dass das Allermeiste in diesem Roman gar keine Wirklichkeit, gar keine Romanhandlungswirklichkeit ist, sondern im Kopf Göster heißt der, Nachname offenbar, dieses Protagonisten
ist. Ja, da habe ich es vielleicht ein bisschen übertrieben mit der Fiktionalisierung.
Das wolltest du von Anfang an. Ja, es ist
erstaunlich. Weiß ich gar nicht so. Also die Romane entwickeln ja eine eigene Dynamik sozusagen. Also das ist gar kein Plan. Das ist jetzt nicht am Reißbrett so erdacht worden, sondern es hat sich tatsächlich so entwickelt. Ich wollte es vielleicht einfacher machen, Aber irgendwie hat es dann immer eins das andere gegeben und es ist letzten Endes dieses Roman-Labyrinth dabei rausgekommen. Ne?
Was? Ich habe mich gewundert, dass irgendein Verlag den als Debüt zumal noch genommen hat. Ich kann mir das vorstellen, wenn da ein durchaus erfolgreicher Autor ist, der zwischendurch einen so formal anspruchsvollen, verschachtelten Roman schreibt, wie es Daly ist, dass dann der Verlag sagt, jo, können wir mal machen, da tun wir dem Autor mal einen Gefallen, das hat es jetzt verdient. Aber dass ein Verlag das riskiert, mit einem Anfänger zu machen, ist ein mittleres Wunder.
Das stimmt. Ich glaube auch nicht, dass ich dafür heute noch einen Verlag finden würde als Debütant. Tatsächlich, also wahrscheinlich überhaupt nicht. Einen kleinen Verlag natürlich, vielleicht der nicht unter so großen finanziellen Druck steht wie die großen Häuser, aber tatsächlich hat es ja total funktioniert. Also das war pressemäßig der erfolgreichste Roman vielleicht sogar.
Wie viel hast du davon verkauft, wenn die Frage nicht indiskret ist?
Nach so langer Zeit nicht mehr, ich weiß es nicht mehr genau, aber es waren jetzt auch nicht Zehntausende, ne?
Ja, waren es 5.000 denn?
5.000 mit Taschenbüchern zusammen, ja.
Okay, ja. Weil dann doch verwundert war ich doch darüber, wie gut der bei der Kritik, also ein so anspruchsvoller, formal anspruchsvoller, halbwegs experimentell, formal experimenteller Roman bei der Kritik angekommen ist. Ich zitiere mal 3 oder 4 Stellen. Der SWR hat geschrieben, ein Hauch von Untergang, Pracht und Geheimnis liegt über dem Buch, wie über dem Land, in dem es spielt, eine meisterhafte Debütleistung. Dann schreibt Robin Detje in der Berliner Zeitung, dieses Buch schenkt der deutschen Literatur etwas zurück, was sie lange verloren hat. Eleganz. Und der Freitag, Markus Braun halluziniert ein hinreißendes Vexierbild zwischen Traumspiel und Film. Dann bist du formal braver geworden.
Ja, nicht ganz. Also danach gab es noch einen experimentellen Roman, der ist aber ziemlich untergegangen.
Nadjana hieß der, ich habe ihn nicht gelesen, den kenne ich nicht.
Genau, danach bin ich eigentlich mit Hochzeitsvorbereitungen dann in die Richtung gegangen, wo alle gesagt haben, naja, das wäre eigentlich ein typisches Debüt, nämlich ein quasi ein wenig autofiktionaler Text, der unter Jugendlichen spielt.
Der Titel ist ja etwas ironisch, denn es unter Hochzeitsvorbereitung versteht man die Organisation, was man alles tun muss, um eine Hochzeit zu organisieren. Und hier geht es ein Jahr lang ungefähr, ich weiß nicht, wie lange ist die erzählte Zeit, so um diese Kante rum, geht es um eine Handvoll von Heranwachsenden, fast Erwachsenen, um die 19 sind die, also irgendwas zwischen 18 und 25 oder 27 dann auch schon. Was passiert mit denen an Sex, an Liebe, an Gefühlen und Gedanken, bevor man später halt mal heiratet und endlich dann verheiratet ist. Also was passiert da? Ein flapsiger, teilweise auch ein bisschen rotziger Roman über die Verwirrung der Gefühle und der sexuellen Einübungen eines 19-Jährigen, der gerade seinen Zivildienst in einem Krankenhaus in der Sterilisation macht. Hast du das auch gemacht?
Ja, tatsächlich.
Ja. Okay. Aber das, was da erzählt wird, ich hatte, also als jemand, der 1952 geboren ist, das Gefühl, und dann ungefähr 1970 bis 1974 in diesem Alter war und auch in einem Krankenhaus, in der Kinderklinik, Zivildienst gemacht hat. Ich hatte das Gefühl, das ist genauso, obwohl wir fast 20 Jahre ja auseinander sind, das ist genauso bei mir gewesen. So haben wir mit den Freunden, mit den Kollegen, mit den Mädels geredet, gekarlauert, uns verhalten, hat sich da in den 20 Jahren
so. Ja, vielleicht bin ich so altmodisch. Oder das ist halt was Allgemeingültiges geworden, keine Ahnung.
Dazu muss man sagen, dass der Roman ganz leicht zu lesen ist. Also da sind keine Fallen, die zum Nachdenken und zum Wiederholen und zweimaligen oder gar dreimaligen Lesen. Ich habe mich bestens amüsiert.
Das freut mich.
Also im Vergleich zu Daly, im Vergleich zum Erstling, ist der konventionell brav erzählt. Mhm. Wolltest du das oder hat sich das ergeben? Und wenn du es wolltest, warum wolltest du einfach mal was einfach
Ja, das war auch tatsächlich eine Motivation, tatsächlich, weil man bekommt ja dann auch bei allem Lob auch oft zu hören, dass man halt als schwieriger Autor gilt, ne? Das war damals schon auch der Wunsch und die Absicht, etwas populärer zu werden, sozusagen, ne? Der Stoff hat sich dann angeboten. Eigentlich wollte ich mehrere Frauenerzählungen hintereinander schalten und dann hat sich das aber wieder selbst entwickelt und ist dann doch so eine Art Zivildienstroman geworden. Zumindest deckt das den Zeitraum der Figur ab. Ja.
Postpubertär, adulter Reigen, den die Hauptfigur, ich habe ihren Namen vergessen, wie heißt er?
Leon.
Leon, genau, der durchmacht, indem er von hat eine feste Freundin, die Lea eben, aber dazwischen, davor
passieren
und danach vor allen Dingen dazwischen noch andere Dinge, die man altmodisch als Affären bezeichnet, vom One-Night-Stand bis zu mehrheitlichen fesselnden Begegnungen. Also höchst amüsant und ich kann nur die Leute, die Lust haben, so etwas zu lesen, wie sich 19-20-Jährige da vor 30 Jahren, keine Ahnung, was sie heute machen, verhalten haben, unbedingt lesen. Man wird sich sehr gut amüsieren. Markus, wie schreibst du, wie beginnt ein Roman? Als jahrelanges, ich weiß, dass es beim Christoph Peters und bei vielen anderen so ist, Kopfpuzzle, dass ein Roman erstmal 2, 3, wenn nicht gar 5, 6, 7 oder noch länger Jahre im Kopf herumgeistert und im Kopf schon anwächst und zwischendrin man dann anfängt, Notizen zu machen. Ist deine Art zu schreiben, dass du dann irgendwann mal einen Plan machst, Pläne machst, eine große Architekturentwurf machst und dann also schreibst, dass der Schreibprozess dann ein Drowning by Numbers wäre, um im Film zu bleiben. Oder der Thomas Lear sagt das, oder den Tiger reiten, schreiben beim Schreiben.
Es ist eigentlich immer beides. Also man nimmt sich Sachen vor und dann entwickeln sie sich aber ganz anders, als man das vielleicht vorhatte. Und auch die Anlässe der Romane sind halt auch sehr unterschiedlich. Bei Amor war es zum Beispiel, dass mir eine Freundin erzählt hat, die Geschichte, dass sie tatsächlich bei einem älteren Architekten zufällig zu Besuch waren in der Bretagne und der hat sie an einer Stelle schwimmen geschickt, wo sein Sohn tatsächlich ertrunken ist. Ne? Und da dachte ich, Mann, was eine Geschichte, was eine wahnsinnige Geschichte. Dann hatte man quasi dieses filmische Setting schon und daraus hat sich dann der Roman entwickelt. Bei Hochzeitsvorbereitungen war es eher so, dass ich dachte, ich möchte einen Ich-Erzähler, der versucht, dem Thema Frau, Freundin, der Sache nochmal auf die Spur zu gehen.
Oder fast alle deine Romane, widersprich mir, sind so, dass die Hauptfiguren irgendwas zwischen 18 und 30 sind und dabei sind, erwachsen zu werden in einem fortgeschrittenen Sinn. Also sich selbst, vor 30 Jahren hätte man noch gesagt, ihre eigene Identität zu finden.
Ja, das stimmt. Das ändert sich auch, glaube ich, gar nicht.
Wie schreibst du? Das ist jetzt die Frage nach deiner Werkstatt. Also bist du einer der, Christoph Peters wäre da wieder das super Beispiel, hat auch offen in den Folgen, die wir hier gemacht haben, mit ihm drüber geredet, der regelmäßig wie ein Uhrwerk um 6 oder 7 aufsteht, eine Stunde meditiert und dann spazieren geht und dann hockt er am Schreibtisch und ist total unglücklich, wenn irgendwas ist, dass das nicht so sein kann. Also ein streng disziplinierter Arbeiter, Schreiber, Autor oder jemand, der eher auch mal dazu neigt, sich von seinen Gelüsten und Unlust zu schreiben treiben lassen kann.
Früher habe ich sehr viel nachts gearbeitet, also abends und dann in die Nacht rein, auch gerne mal mit einer Flasche Wein oder so. Das hat sich aber total geändert. Jetzt arbeite ich eher morgens und tagsüber so zu normalen Zeiten, wie man als Familienvater das so macht. Aber gleichzeitig ist es schon so, dass die Romane entstehen und zu Ende gebracht werden, indem ich mich immer wieder dran zwingen muss, tatsächlich. Mich jeden Tag dran setzen muss. Aber gleichzeitig gibt es auch ewige Phasen von Monaten, wo ich überhaupt nichts hinkriege und dann auch nicht arbeite, muss man auch sagen.
Ne? Wenn wir beim Privaten sind, du bist von Berlin, wo du 28 Jahre oder wie lange gelebt und gearbeitet hast, von Berlin wieder zurück in deinen Heimatort nach Bulleid an die Mosel gezogen, warum hat die Mosel das überstanden?
Ich kann es nur jedem empfehlen. Nee, es war mal genug mit der Stadt. Irgendwann benutzt man die Stadt quasi nicht mehr, oder so ging es mir jedenfalls. Dann hat sich dieser Möglichkeitsraum irgendwie erledigt. Man wird ja auch wirklich dann doch mal älter. Und
ja, vor allen Dingen möchte man nicht immer in Kabul leben. Ne?
Ja.
Das ist meine Bösartigkeit gegen Berlin. Als Pfälzer bin ich Anti-Preuße. So.
Ja, ja,
es geht. Historisch genau. Revolutionsunterdrückend bedingt.
Man wird vielleicht auch nicht wirklich warm mit den Berlinern, ne? Als
Mosellaner,
ja,
kaum.
Als Mosellaner. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man in Berlin heimisch werden kann, aber es ist natürlich trotzdem ein spannendes Experiment, in der Fremde zu leben tatsächlich. Also ich hatte immer noch das Gefühl, dass ich in der Fremde bin.
Ich habe, als damals die Diskussion um die Hauptstadt war, gesagt, Berlin, Bonn, unsere Hauptstadt ist Paris, so what?
Ja, ja. So ist es.
Wir haben heute nur über deine Prosa gesprochen, weil das zu viel gewesen wäre, aber du bist ein fast genauso wichtiger Stückeschreiber. Deshalb ruhig noch ein paar Sätze. Wie viele Stücke hast du geschrieben? Wie viele wurden davon aufgeführt?
Ich glaube 7 mittlerweile und ich glaube 5 wurden aufgeführt.
Also im Nationaltheater in Mannheim.
Ja,
und
schon ewig her, aber immerhin, ja.
Also auch einen raisonablen, gar nicht kleinen.
Ja, das stimmt, aber ich habe jetzt lange nichts mehr fürs Theater gemacht. Also ich glaube, da hat sich auch die Welt hat sich so gedreht und da hat sich alles so verändert, dass ich da nicht mehr reinpasse.
Warum?
Ich glaube, das ist so ein bisschen eine Generationsfrage auch. Frage von Themen und.
In welchen Jahren sind die Stücke geschrieben?
Das war alles so Anfang der 2000er. Ne?
Du hast ein neues Manuskript, das fertig oder fast fertig ist, in der Schublade oder noch auf dem Schreibtisch.
Genau. Das schließt eigentlich an die Hochzeitsvorbereitungen an, hat auch denselben Protagonisten eigentlich.
Ich durfte es lesen, ja. Danke. Ich werde aber nicht spoilern. Ja, es geht um Jugendliche, die um die 20 sind irgendwie, oder? Es
beginnt auf jeden Fall so, dass der Roman begleitet die Figur schon ein bisschen länger. Soll ich was lesen draus?
Zum Abschied. Ja, ja, okay.
So, okay, sehr gerne. Sonja stammte aus einem verwunschenen Ort in einem Seitental der Mosel zu Füßen der Ritterburg Arras, der aus einer Kunststofffabrik, einem Altenheim und 5 Häusern bestand und durch den man eigentlich immer nur hindurchfuhr und sich höchstens dabei fragte, wer hier wohnte und welches Schicksal wohl dazu geführt hatte. Es gab sonst niemanden auf der ganzen Schule, der aus diesem Ort kam. Es war auf jeden Fall etwas Besonderes, vielleicht sogar ein schweres Schicksal, wie es auch andere schöne Frauen in Filmen zu tragen haben, deren Herkunft einen Makel hat, der sich am Ende des Films aber in das Gegenteil verwandelt. Auch Leon stammt ja aus einfachen Verhältnissen. Leon gelingt es erst nicht, mit Sonja zu sprechen. Über ein Hallo kommen sie nicht hinaus. Sie ist alles, was er sich je erträumen könnte, ohne davon geahnt zu haben. Aber er weiß nicht genau, was er mit diesem Verlangen anfangen soll, wie er es umsetzen soll, was zu tun wäre. Er kann es nicht einordnen. Es fühlt sich alles zu groß an. Das Ziel ist unklar, was die genaue Ausgestaltung angeht, unbestimmt und unvorstellbar wie das Himmelreich, das nach dem Tod warten soll. Aber das Ziel lässt sich benennen. Mit Sonja gehen. Nur, in der 5. Klasse geht niemand mit irgendjemandem. Das ist erst später vorgesehen. Leon kann sich später aber nicht vorstellen. Manchmal wechseln sie jetzt doch einige Sätze miteinander. Leon ist sich sicher, dass Sonja weiß, was er fühlt und denkt. Er ist sich überhaupt nicht sicher, was sie denkt und fühlt. Ist sie nur höflich, wenn sie auf seine ungeschickten Fragen antwortet? Leon weiß viele Gesten nicht zu deuten. Die Frauen und Mädchen in den Filmen verhalten sich eindeutiger und sonst hat er kaum Erfahrungen. Vielleicht wartet sie in all dieser Zeit nur auf ein deutliches Signal von ihm. Aber wie soll das aussehen? Ein Liebesbrief? Eine Frage? Willst du mit mir gehen? Obwohl Leon sich später nicht vorstellen kann, vergeht ein Jahr.
Das war podcastliteratur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einem Porträt, zumindest mit dem Versuch eines Porträts, mit der Skizzierung eines Porträts, des Autors Markus Braun, der aus Bulley an der Mosel stammt und seit einem Jahr ungefähr dort wieder lebt. Markus, vielen Dank, dass du da warst, dass du gekommen bist.
Dankeschön.